willkommen zu meinem Podcast Pferdewissen ganzheitlich und inspirierend. Mein Name ist Sandra Fenzel, ich bin ganzheitliche Pferdegesundheitsexpertin und Trainerin und ich freue mich sehr, dass du hier in meinem Podcast gelandet bist, frei nach meinem Motto, weil Wissen schützt. So, herzlich willkommen zu meiner heutigen Podcast-Folge. Ich habe heute einen ganz, ganz tollen Gast für euch, nämlich die liebe Marlene Schultka, wo ich immer Schultke sagen will, aus Gründen immer. Die Marlene unterrichtet mich, das weiß ich jetzt gar nicht genau, seit ungefähr drei, vier Jahren in Alexander-Technik beim Reiten. Marlene, magst du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen für die dich noch nicht kennen?
Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen, dass ich jemanden kann. Ich genau, also ich bin Marlene Schultka, bin knapp 60 Jahre alt mittlerweile.
Reite. Sieht aber aus wie 40.
Ja, mega. Vielen Dank.
Ja, ist so.
Und reite seit Kindesbein und habe die Alexander-Technik entdeckt, weil ich selber so Halswirbelprobleme hatte. Und die Alexander-Technik hat mir geholfen, auf der einen Seite wieder gut zu sitzen auf dem Pferd und auf der anderen Seite diese Schmerzen halt loszuwerden nach 10 Jahren Odyssee. Was kann man noch zu mir sagen?
Wann war das, wenn ich fragen darf? Wann hattest du diese Probleme?
Das war schon 1996 und 2003, 2004 habe ich dann angefangen mit der Ausbildung zur Lehrerin für Alexander-Technik. Also das ist so eine 3-jährige Ausbildung. Mhm. Und von der ersten Stunde an war ich einfach schmerzfrei. Und das war sowas von gigantisch.
Ah, echt?
Das
krass.
War so krass. Und nach 10 Jahren, ich habe alles probiert, von Osteopathie, Physiotherapie, Training, alles. Und ich bin wirklich ein fitter Mensch.
Mega sportlich ist die Marlene.
Aber das hat alles nicht geholfen. Und nur damit habe ich eigentlich festgestellt, dass ich so eine Gewohnheit hatte, mich selbst so besonders aufzurichten. Und dieses besonders Aufrichten, das hat dazu geführt, dass ich die Bandscheibenvorfälle hatte. Also das war wirklich ein Aha-Erlebnis, dass ich etwas mir selber zufüge, was mir überhaupt nicht gut tut und was tatsächlich auch dieses supernatürliche Zusammenspiel so aus dem Tritt gebracht hat, dass ich nachher da saß und eigentlich meine Kinder nicht mehr heben konnte. Ich durfte nicht mehr reiten, was das Schlimmste eigentlich was war. Und letztendlich aber wirklich mich dazu gebracht hat, dass ich, weil ich einfach dieses Talent habe, sofort zu erkennen, wo es hakt. Mhm. Und das hatte ich schon als Kind. Mhm. Und dieses Talent zu meinem Beruf zu machen, das ist einfach das, ich würde sagen, das größte Geschenk, was ich je bekommen habe.
Ja, cool. Na schau, also man sagt ja immer, es passiert nichts ohne Grund. Mhm. Ja. Und ihr wisst ja, mein Hashtag, weil Wissen schützt. Die Marlene weiß jetzt ganz viel, wie man sich selber schützen kann. Und wir wollen heute sprechen über die Alexander-Technik. Was ist das? Wo kommt es auch her? Ich glaube, das ist schon auch spannend für die Leute, weil es ist nicht so bekannt, habe ich festgestellt. So zumindest bei meinen Followern jetzt. Genau, was macht das? Wie kann man das vielleicht auch einsetzen beim Reiten? Wir haben ja auch noch eine tolle Übung dann. Und wir haben ganz, ganz wichtig auch ein tolles Gewinnspiel, möchte ich gleich an dieser Stelle erwähnen, ganz wichtig. Ja, weil der Unterricht bei Marlene ist wirklich super, also ich freue mich jedes Mal. Wir haben es jetzt in Corona-Jahr nicht so oft geschafft, aber ich denke, dieses Jahr sind wir dann wieder voll am Start. Und magst du vielleicht ganz kurz erzählen, was ist denn so der Hintergrund? Warum heißt das Alexander-Technik? Wo kommt es genau her? Und was sind so vielleicht die Grundparameter oder die Grundeigenschaften von dieser, kann man es Therapieform schon nennen? Oder ist es mehr eine Bewusstseins- oder ist es eine Bewegungsbewusstseintrainingsform?
Vielleicht können wir das Wort noch verlängern.
Ja, ich würde sagen, oder wie kann man es einfach beschreiben?
Also ein bisschen zum Hintergrund kann ich gern sagen, weil die Alexander-Technik tatsächlich etwas ist, was durch Sally Swift eigentlich sehr bekannt ist. Weil Sally Swift damals die Centered Riding für sich entwickelt hat aus der eigenen Not heraus. Die hatte ja wirklich Rückenprobleme, also eine ganz große Skoliose-Problematik und hat später erst, auch glaube ich nach der Rente, erst angefangen, die Centered Riding zu entwickeln aufgrund der Erfahrung, die sie mit Alexander-Technik für sich selbst gemacht hat. Mhm. Und die Alexander-Technik ist seit etwa 150 Jahren eigentlich am Start, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber seit 150 Jahren wird die angewandt hauptsächlich bei Musikern, bei Schauspielern, bei Sängern, um deren Performance zu
verbessern.
Genau. und wird auch in den großen Konservatorien, Musikschulen gelehrt. Und der Transfer in andere Bereiche, also auch in Sportbereiche, der Charles Hester zum Beispiel, der Trainer von der Dujardin, der ist zum Beispiel der hat immer Alexandertechnikunterricht gehabt, weil er als Reiter eben auch seine Performance, also seine eigene und die des Pferdes erhöhen wollte. Und der Ursprung ist ein Tasmanier gewesen, der hieß eben einfach Frederick Matthias Alexander. Und der hat in Australien selber unter großen körperlichen Problemen gelitten und kam dann in so einem Selbststudium dazu, Geige und Schauspiel zu lernen. Und der verlor immer seine Stimme. Das heißt, er wurde immer heiser. Und als ihm niemand helfen konnte und Ärzte auch nicht erklären konnten, warum, hat er gesagt, na dann ist es vielleicht irgendwas, was ich mit mir mache, während ich auf der Bühne stehe, während ich spreche. Und so hat er angefangen zu forschen. Also es ist eigentlich aus einer Forschung, einem Selbststudium heraus entstanden. Und deswegen kann man es eigentlich nicht Therapie nennen, sondern es ist eher so eine Achtsamkeit auf mich, während ich das tue, was ich tue.
Ja.
Und das kann man eigentlich auf Trinken, Essen, am Computer sitzen, auf dem Pferd sitzen, Purzelbaum schlagen, das kannst du auf alles anwenden. Und dass das mittlerweile eine Ausbildung ist, hat einfach den Hintergrund, dass Alexander ging nach London und hat dort die Königsfamilie unterrichtet. Und hat mit vielen verschiedenen Wissenschaftlern und Ärzten zusammengearbeitet. Und er hieß dann der Mann, der quasi dir das Atmen beibringt. Also es ist ein bisschen von allem irgendwie ein bisschen was dabei. Mhm. Aber die haben gesagt, du musst es unterrichten, du musst es weitergeben. Das Wissen, was du da hast, das musst du weitergeben. Und so entstand quasi die Ausbildung zur Alexander-Technik-Lehrerin. Das heißt, um die Frage zu beantworten, ist es eigentlich nicht eine Therapie, aber es wirkt auch therapeutisch. Hat man ja bei mir jetzt eigentlich auch gesehen. Gell?
Ja, voll.
Und die Ausbildung dauert 3 Jahre, was vielleicht auch mal wichtig ist, wenn man das anstrebt. Die ist umfangreich, 1600 Stunden. Das gibt es eigentlich sonst so also in diesem alternativen Bereich gar nicht, dass man so lange lernen muss. Und diese 1600 Stunden, die verbringt man wirklich mit dem Eigenstudium, Selbststudium. Wie viel mache ich eigentlich mit mir, sodass ich mir selber irgendwas angewöhnt habe, was mich daran hindert, meine Ziele zu erreichen. Und das ist der Kern eigentlich, das ist der Kern der ganzen Ausbildung. Das heißt, ich habe mehr oder weniger 3 Jahre mit mir selber verbracht, um festzustellen, dass ich etwas mit mir tue, was mich auch beim Reiten behindert.
Ja.
Und das habe ich jetzt quasi zu meinem Beruf gemacht, seit 2007. Ich habe sehr viele Menschen, die kommen zu mir mit unlösbaren Knieproblemen, Rückenproblemen, dauernde Migräne, Tinnitus, Knie, Fuß, Hüftgelenksproblem. Und 2012 bin ich auf die Caroline Willer vom Sunamoa-Hof gestoßen. Und Caroline hat quasi für mich den Anschluss gegeben, du musst wieder aufs Pferd, du musst wieder mit den Pferden und du musst für Reiter was tun. Und ich hatte eigentlich einen großen, großen Frust mit dieser klassischen Reiterei gehabt. Also ich komme eigentlich aus dem englisch-klassischen Bereich und hatte einen großen Frust damit, weil ich einfach mit diesen Haltungsbedingungen und auch wie unterrichtet wird, nicht einverstanden war und wollte damit auch nichts mehr zu tun haben. Und sowohl durch Caroline als auch eben durch meine Tochter, die ja mittlerweile Marie Kersig, die ist ja Profireiterin, dadurch, die haben mich da immer wieder hingezogen. Das heißt, ich glaube, mein Lebensweg, ich sollte da schon immer wieder hin, obwohl ich gesagt habe, nee, nicht mit mir. Und da bin ich dann wieder gelandet, 2012. Das heißt, 2012 bis heute mache ich auch, aber wirklich auch die Sitzexpertengeschichte. Also ich habe eine eigene Homepage darüber, habe meine eigenen Kurse nur für Reiter, aber auch für andere Menschen. Es gibt auch Menschen, die reiten. Also genau, kümmere ich mich um alles sozusagen. Aha. Und vielleicht ist noch wichtig zu wissen, das Pferd kann sich ja nicht wehren. Und aus Respekt vor dem Pferd bin ich lange und die ganze Ausbildungszeit nicht aufs Pferd gestiegen. Weil ich gesagt habe, solange ich nicht weiß, was ich mache mit mir, möchte ich nicht dem Pferd mich zumuten.
Verstehe ich. Und diese Überlegung hatte ich auch schon mehrfach. Ja, erst mal sich selber unter Kontrolle bringen und dann kann man auch wieder reiten versuchen.
Ja.
Ich finde es ganz spannend, weil dieses Thema der Atmung ja auch wahnsinnig wichtig ist beim Reiten. Und ich glaube, das ist einer der Punkte, den ganz viele Reiter auch nicht so bewusst auch machen. Also ich habe das ja sehr früh gelernt, weil ich unter anderem ja den sehr feinen Lusitano Rufino habe. Und der einfach, ich habe ganz schnell gemerkt, wenn ich nicht atme, hört er auch auf zu atmen. Und da kommt man weder am Boden noch beim Reiten so richtig gut dann weiter. Und der hat mir das tatsächlich beigebracht. Also das war für mich also in vielen Bereichen wirklich ein Schlüsselpferd. Aber das finde ich wahnsinnig wichtig, weil ich mache sicherlich auch noch nicht alles richtig, aber so dieses Thema der Atmung, dass man einfach mit Bewusstsein also auch wohin atmen kann, ja, das ist, glaube ich, schon auch sehr, sehr hilfreich. Aber gut, das ist jetzt nur ein Aspekt. Schön. Gut, also wir haben jetzt eine Vorstellung gehabt. Wir verlinken natürlich in die Shownotes alle wichtigen Seiten von dir oder Infos. Man kann dich buchen, du gibst immer noch Einzelstunden, du machst auch Online-Stunden mittlerweile, was ja auch sehr effektiv ist, wenn man jetzt nicht direkt aus Bayern ist.
Ja, genau.
Genau. Und man kann aber eben auch zum Beispiel, wenn man jetzt für seine Mitarbeiter, wenn man jetzt ein Unternehmen hätte und man hat ausnahmsweise kein Pferdeunternehmen, könnte man zum Beispiel auch für seine Mitarbeiter oder so, kann man dich auch buchen. Also du machst auch wirklich so Firmen-Coachings, gell?
Ja, genau. Mhm. Also ich habe extra eine Partnerschaft mit einer Berliner Kollegin gegründet, die nennt sich At Work Care, also... Und wir arbeiten quasi in Unternehmen und machen da Tagesseminare oder Schulungen am Arbeitsplatz oder eben in Gruppen oder und in Präsenz online. Geht also alles.
Geht alles.
Ja. Und das wird häufig gebucht, einfach weil wir durch diese gute Haltung zahlt sich aus, der Slogan bei uns, weil wir dadurch Fehltage und Schmerztage senken. Also nicht nur einfach die Leute kommen ja häufig mit Schmerzen und sitzt am Arbeitsplatz und sitzt den ganzen Tag und hast dauernd Schmerzen. Und dann sinkt einfach die Performance. Das wissen wir auch. Wenn ich aufs Pferd steige und bin nicht gut drauf, dann
kann es nicht so klappen.
Ganz genau, ja.
Absolut.
Und deswegen buchen uns die meisten Unternehmen aus diesem Grund, weil wir eben beides können. Sowohl Schmerztage als auch Fehltage. Und Präsentismus ist immer teurer, weil einfach die Produktion dann hakt.
Ja.
Und deswegen ist das einer der Pluspunkte mit der Alexander-Technik.
Also ich finde ja auch immer extrem wichtig, die Leute, die in meiner ganzheitlichen Online-Ausbildung sind, die müssen ja auch turnen. Also wir haben ja 2 Turn-Live-Sessions. Ich mache das auch nach wie vor live, obwohl das ja jetzt schon der 6. Jahrgang ist. Weil ich feststelle, die Leute einfach, selbst wenn du versuchst, dein Reiten zu verbessern, wenn du auf Deutsch gesagt 8 Stunden einfach wirklich bescheiden vor deinem PC sitzt, ja, wie verkrüppelt oder wie auch immer, ja, und dann eben die ganze Wirbelsäule, die ganze Muskulatur, die Bandscheiben unterernährt und so weiter sind, das alles versteift, ja, da kannst du eigentlich nicht wirklich eben deine ganze Performance und dein ganzes Können beim Reiten abrufen. Also ich finde dieses Thema, wenn man, ich sage ja immer, ein guter Reitersitz ist gelebter Tierschutz, ja, wenn man das leben will, dann muss man aber wirklich auch schon eben bei der Arbeit oder da, wo man halt auch die meiste Zeit verbringt, daran denken. Und das machen leider viele, glaube ich, nicht. Deswegen, das ist, glaube ich, sicherlich auch mal eine Überlegung für alle, die jetzt zuhören, die sagen, okay, ich habe auch manchmal so einen Rücken oder ich bin ein bisschen steif oder manchmal habe ich das Gefühl, ich behindere mein Pferd so ein bisschen. Das wäre schon mal eine Überlegung, auch mal eben, wenn das online jetzt auch schon geht mit dir, vielleicht wirklich auch mal so eine, unter Anführungszeichen, nicht nur Reitstunde, sondern auch so eine normale Stunde zu buchen. Weil das hilft, glaube ich, schon wirklich vielen sehr, sehr weiter. Also mir hat es auf jeden Fall sehr weitergeholfen. Ich bin ja auch so wie Alexander, ein bisschen krüppelig, Skoliose und so. Bin ich ja auch mit meinem Spezialrücken auf jeden Fall vorne mit dabei. Genau. Gut, schön. Dann haben wir schon mal so ein bisschen, glaube ich, einen groben Überblick. Wie ist das anwendbar? Was kann man oder wo kann man da wirklich auch schon ansetzen? Du hast uns, glaube ich, ein wichtiges Thema mitgebracht, das speziell viele Pferde und auch viele Reiter als Thema haben.
Ja. Ja. Das stimmt. Also die Freiheit im Genick, sagen wir. Durchlässig im Genick, sagen wir immer bei Pferden, das fordern wir quasi ein. Und die Durchlässigkeit im Genick des Reiters, das ist so eine Übung, die habe ich ein bisschen vorbereitet für euch und oder für dich auch, ne? Du kannst ja gleich mitmachen hier, während wir hier sitzen oder stehen.
Ja.
Genau. Und ich denke, dass das etwas ist, was man gut auch übers Ohr einfach mal mitmachen kann. Das heißt, jeder, der jetzt zuhört, kann es einfach mitmachen, ohne dass man das sehen muss. Das war so die Überlegung dabei. Sollen wir gleich starten oder was mit der Übung?
Ja, ich würde sagen, also willst du vielleicht nochmal kurz in diese theoretische Einführungsstrich Anatomie reingehen.
Ja.
Ja.
Ja,
dass die Leute vielleicht nochmal so ein bisschen auch wissen, wo genau, in welchem Körperbereich befinden wir uns sozusagen.
Worüber reden wir
anatomisch auch?
Genau, so eine kleine Struktur, genau. Also erstmal erfahren eigentlich, wo ist das Genick überhaupt? Das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, was das überhaupt ist.
Ja.
Kommt gleich danach. Und dann praktisch erleben, wofür brauchen wir das eigentlich? Warum muss das eigentlich durchlässig sein? Was habe ich als Reiter davon, beziehungsweise was hat das Pferd davon auch? Mhm. Weil darum geht es ja letztendlich. Ne?
Genau.
Oh, ja, also Genick ist ein sehr abstrakter Begriff. Also im Deutschen werden häufig so Knie, Schulter, Ellenbogen, das wird im Englischen gar nicht benutzt. Da wird sehr konkret gesagt, das ist quasi das Kopf-Halswirbelsäulengelenk. Das Genick ist das Kopf-Halswirbelsäulengelenk. Das heißt, da, wo der erste Wirbel, den kennt man ja noch meistens, der Atlas, und die Schädelbasis aufeinandertreffen. So, und dieses Zusammentreffen, dieser Bereich, der wird halt Genick genannt. Und das ist im Grunde das erste Gelenk, was wir überhaupt haben. Und wenn wir das blockieren, dann kann der Rest auch nicht mehr gut funktionieren. Und das hat Alexander übrigens auch für sich entdeckt. Deswegen ist einer der Kernpunkte, wenn, egal was du jetzt machst, egal, wirklich auch ein Glas Wasser trinken, ist, dass du quasi so eine kleine Anweisung an dich selber gibst, dein Genick freizulassen, also diesen oberen Bereich freizulassen.
Das ist ja auch der Ja-Sager dann,
das ist
Atlanto-Hospitalgelenk.
Ganz genau, ja, du hast gleich einen Fachbegriff darauf, genau.
Nee, das werde ich nämlich immer wieder gefragt, wo ist denn eigentlich der Dreher, der Nein-Sager, wo ist denn der Ja-Sager? Das werde ich immer wieder gefragt, weil es gibt, ich weiß gar nicht, wie viele Texte, die das immer wieder verwechseln. Was mir total unklar ist, wie man das verwechseln kann. Aber weil das in vielen eben auch so Pferdeblogs und so falsch dargestellt wird, werde ich das immer wieder gefragt, gerade letzte Woche. Deswegen habe ich das jetzt gerade...
Spannend,
Von der Osteopathin wurde ich gefragt, Pferdeosteopathin. Da war ich auch so, ja gut, das müsste man aber eigentlich schon gelernt haben, theoretisch.
Wir nennen jetzt ja auch keinen Namen dazu, nee, oder?
Nee. Ich meine, aber es ist ja immer gut zu fragen, weil, wie gesagt, es gibt leider viel falsche Texte auch und deswegen werden die immer wieder verwirrt, glaube ich auch.
Genau, es herrscht sehr viel Verwirrung, wo ist eigentlich was und das macht was. Das macht auch was bei dir beim Reiten.
Ja.
Also du benutzt dich anders, wenn du weißt, wo was ist. Und deswegen würde ich jetzt gerne das auch tatsächlich mal ausprobieren lassen. Also wenn du jetzt den Bereich lokalisieren würdest bei dir selber, dann ist es hilfreich. Man steckt sich einfach beide Zeigefinger mal so hinter die Ohrläppchen, sodass hinter den Ohrläppchen, das ist so eine kleine Kuhle, und denkt sich eine Linie von links nach rechts. Und das Gleiche machst du einfach, indem du deine Nase mit dem anderen, mit dem Zeigefinger nochmal anstippst und hinten, da wo der Haaransatz ist, ein bisschen höher, da ist auch nochmal eine Kuhle. Und da denkst du auch nochmal eine Linie. So ein bisschen wie beim Tatort, so ein Fadenkreuz, wo die beiden zusammentreffen. Da gibt es so einen Bereich und da liegt der Kopf auf der Wirbelsäule. Und viele, also wirklich viele, denken, es sei hinten, der Kopf sei hinten. Also man fässt sich hinten in den Nacken und da ist der Kopf auf der Wirbelsäule. Dem ist nicht so. Der Kopf, also wenn du irgendwas balancieren wolltest, würdest du das auch niemals so machen. Du würdest niemals irgendwie einen Stock an die Seite stellen und den Teller irgendwie nicht mittig platzieren.
Klar.
Das macht überhaupt keinen Sinn. So, und genau das ist der erste Punkt, wo man sagen kann, wenn du dir das nochmal vergegenwärtigst, okay, beide Finger mal so hinter die Ohrläppchen und dann nickst du mal so ein bisschen, so ein ganz kleines, ja, aber viel, viel kleiner, also so richtig mini, als ob du sagst, naja, kann schon sein, dann hast du eigentlich das Atlanto-Okzipitalgelenk, das Ja-Sager-Gelenk erreicht.
Genau.
Und wenn wir das jetzt quasi als Reiter wissen, also das zumindest schon mal die Höhe wissen, und man sagt sich, okay, das Ja-Sagen ist ein ganz, ein Auslöser für Bewegung. Dann haben wir quasi den Kern für Reiter, Freiheit im Reitergenick schon erwähnt. Weil wenn der Bereich frei ist, dann muss der Rest oder kann der Rest wie so eine Kette, wie so eine Perlenkette eigentlich auch frei funktionieren. Oder besser funktionieren.
Also auch ganz wichtig für die, die sich schwer tun beim Aussitzen im Trab, für die sich beim Galoppieren, also beim Mitschwingen im Galopp schwer tun. Also es kann zum Beispiel auch ein Grund sein, ich sehe das auch immer wieder, dass die Leute praktisch mit den Zähnen zusammenbeißen, Kiefergelenk wird fest, oberer Halsbereich wird fest und dadurch wird eigentlich im Endeffekt die ganze Mittelpositur fest. Ja.
Fest, und genau, und wenn du fest meinst, dann meinst du auch, dass quasi nicht Bewegung nicht mehr durchgeht.
Genau, es nicht geht, mehr schwingungsfähig.
Genau,
ja.
Genau. Das heißt, ein Impuls, der von unten kommt, zum Beispiel vom schwingenden Fußgelenk, der hakt dann irgendwo, der geht halt nicht durch. Und dann hast du automatisch Schwierigkeiten beim Sitzen.
Genau, oder eben vom Rücken, vom Pferderücken, der im Galopp natürlich eine gewisse Bewegung auf und ab auch macht, ja, oder auch im Trab, völlig egal. Ja. Ja. Und dann kann man das natürlich nicht mehr, in der schwingenden Wirbelsäule aufnehmen.
Genau. Mhm. Deswegen, also wer wirklich sitzen kann, dem fällt der Trab am leichtesten, weil der am organischsten ist von unseren Abläufen her, als Wirbeltiere sozusagen. Und Galopp ist eigentlich nicht unsere Gangart und der Schritt hat eben die Herausforderung, der bleibt quasi ein bisschen im Becken, wird der quasi aufgefangen und auch das entspricht nicht unbedingt als Zweigänger unserem Muster. Also es ist ganz spannend, wenn man sich das mal genauer anguckt. Jetzt hast du ja quasi erlebt, wie das ist, wo ist das Genick, was ist es und wie es sich bewegt. Und die Durchlässigkeit haben wir jetzt eigentlich auch schon angesprochen. Ich stelle mir gerade vor, da können wir eigentlich diese Übung jetzt mal machen, oder?
Ja, super.
Ja, okay. Mhm. Also, du stellst sie einfach ganz wie gewohnt hin und hast das Gewicht auf beiden Beinen. Sandra macht das jetzt mal. Genau, Sandra macht das mal mit. Hervorragend, genau. Und jetzt hüpfst du mal einige Male auf und nieder. Ich glaube, das geht.
Einfach so.
Also die Sandra kann das. Also für die Hörer.
Nee,
Sandra
kann ich das.
Gut, dann kannst du wieder aufhören.
Oh, schade.
So, du darfst gleich nochmal. Jetzt klemm dir doch mal einfach deinen Kopf so ein bisschen so näher an die Brust. Genau, und roll vielleicht, wenn du kannst, auch noch ein bisschen die Zehen ein. Du hast jetzt Schuhe an, aber es wird schon gehen. Und jetzt hüpf doch nochmal.
Oh, da habe ich jetzt ein bisschen Angst.
Oh, okay, das also.
Sonst habe ich einen Bandscheibenvorfall.
Genau, das ist ein bisschen komisch, gell?
Boah, das ist echt wie Besenstiel, hä?
Ja.
Krass.
Geht nichts durch,
nee,
gell?
Da geht gar nichts.
Genau.
Hört ihr es? Das hört man nämlich auch. Hört sich anders an.
Mhm.
Ja, so ist es.
Genau.
Ist ja witzig.
Ja.
Hört man, das ist nämlich auch bei den Pferden, wenn Pferde so fest sind, also zum Beispiel eben auch im Genick, dann galoppieren die so hart.
Genau.
Das sind wahrscheinlich alle taub. Dann galoppieren die so hart, ja, und wenn die eben locker sind, dann galoppieren die ja ganz leise und ganz weich und federnd.
Genau,
ja. Das
genau.
ist eigentlich genau das gleiche Thema. Gell?
Genau, weil da die Durchlässigkeit in allen Gelenken gewährleistet ist oder vorhanden ist. Und wenn du das oberste Kopfgelenk aber blockierst, dann kann man sich schon überlegen, da sitzt ja das Hirn drin und da kommen ja doch die Nerven quasi alle durch wie so ein Schweif, um dann in die Extremitäten und in die Organe sich zu verzweigen. Dann hast du da sowas wie einen Kurzschluss oder zumindest eine Engstelle.
Mhm.
Und das wiederum muss irgendwo im Körper ausgeglichen werden, wo wieder viel mehr Aufwand, das ist total uneffizient, so viel Aufwand getrieben werden muss, um auszugleichen, was gerade beim Aussitzen zum Beispiel an Schwung vom Pferd kommt.
Mhm.
Deswegen ist der erste Knackpunkt eigentlich, egal was du tust, schau, dass das Genick frei ist.
Mhm.
Und wie man das macht, das lehrt die Alexander-Technik.
Mhm.
Und der erste Punkt in diesem Lernprozess, denn das ist es, ist eigentlich, dass du erkennst, was machst du, wo blockierst du dich und da, wie kannst du es lösen, wie kannst du aufhören mit diesem Blockieren.
Mhm.
Nur meistens, und das hast du vorhin auch ein bisschen angesprochen mit der Atmung, wir haben eigentlich immer die Tendenz, in einer Gewohnheit, also in einer Situation gewohnt zu reagieren, also automatisch zu reagieren. Und mit dieser Anweisung quasi im Genick nicht zu blockieren, hast du die Möglichkeiten, ein größeres Spektrum an Reaktionsmöglichkeiten dir eröffnet.
Mhm.
Und ich würde fast sagen, das ist eigentlich der echte Vorteil, den du mit der Alexander-Technik hast, weil du musst dir nur eine mentale Anweisung geben und nicht eine extra Übung machen, sondern du, durch diese Anweisung passiert einfach in deinem Körper schon das, was du dir sagst. Nämlich, wenn du sagst, Genick frei, dann blockierst du es nicht.
Ja.
Und dadurch kannst du, was immer du tust, ob das nun Geigenbogen halten oder vor dem PC sitzen und tippen, ein Glas Wasser trinken oder auf dem Pferd sitzen oder striegeln oder einen Huf aufheben, kannst du mit viel, viel mehr Geschmeidigkeit, Durchlässigkeit und mit mehr Leichtigkeit machen.
Also du sagst im Endeffekt, dass allein die Anweisung, Genick frei, reicht schon. Man müsste jetzt nicht, ich habe zum Beispiel so eine Übung, die nenne ich Wackeldackel.
Ja. Kenne ich auch. Das nenne ich auch so übrigens.
Wirklich? Die kommen von den Pensionistenautos, die dann hinten drin im Auto diesen, ich weiß immer nicht, wie es heißt.
Dackel, ne?
Ja, mir hat mal einer so ein Video geschickt, das wollte ich eigentlich immer mal teilen, aber jetzt, ja, mit nur Ton geht auch schwer. Aber vielleicht teile ich es auf meiner Instagram- oder Facebook-Seite oder beidem zum Podcast dazu, weil das ist wirklich witzig, diese kleinen Wackeldackels, die dann eben so einen Drahthals haben. Und wenn die Pensionisten dann Auto fahren, also sorry, aber es sind meistens Pensionistenautos, dann haben die eben hinten drin dieses, ja, dieses kleine Hündchen und dann bewegt sich dieser Kopf immer. Und das ist zum Beispiel auch was, was finde ich sehr hilfreich ist, wenn jetzt zum Beispiel Leute auch ein bisschen Angst haben beim Galoppieren, dann versteifen wir auch gesamt, vergessen auch zu atmen, ja. Aber allein dieses Mach ein bisschen Wackeldackel, da hat man ja jetzt nicht viel Bewegung und eben auch nicht dementsprechend jetzt vielleicht Angst, dass man ohne Steigbügel, keine Ahnung, die Beine rauf und runter ziehen soll, sondern man kann einfach ganz easy und entspannt nur den Kopf ein bisschen leicht vibrieren, sage ich jetzt mal. Und das kann schon wirklich einen wahnsinnigen Effekt haben. Aber im Endeffekt, du sagst, die Alexander-Technik, dass wir es nochmal so ein bisschen unterscheiden, ist eigentlich allein nur die mentale Anleitung, zu sagen, okay, Genick bleibt frei, ich muss es gar nicht unbedingt aktiv ausführen, richtig?
Na ja, nein, du musst es nicht aktiv ausführen, weil die Muskulatur, die du darüber ansprichst, also das zu tun, ist Bewegungsmuskulatur. Ja. Und die Muskulatur, die vorher anspricht oder anspringt aufgrund einer mentalen Anweisung, ist eine Muskulatur, die sehr, 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 sehr viel tiefer liegt, die direkt an der Wirbelsäule liegt. Das kennt man auch vom Kaninchen oder Huhn, wenn du das kochst. Da gibt es so eine ganz dunkle Muskulatur, die liegt immer ganz dicht und direkt an der Wirbelsäule oder an den Knochen. Und dann gibt es die helle. Und die, wir reden jetzt im Moment von diesen zwei verschiedenen Muskelsystemen.
Ja.
Und das, was du machen wollen würdest, wenn du den Wackeldackel machst, dafür sprichst du diese weißfleischige, helle Muskulatur an.
Die Bewegungsmuskulatur.
Die Bewegungsmuskulatur, genau. Worüber wir eigentlich dieses losgelassene oder durchlässige Genick erhalten, ist durch die tatsächlich nur mentale Anweisung, dass diese tiefen Muskulaturen, die da sind, diese, von denen ich gerade sprach, diese dunkle Muskulatur, dass die loslässt.
Also das ist ja auch die viel kürzere Muskulatur.
Ja,
das ist also wirklich so an den Wirbelkörpern selber auch ansetzt.
Genau, das ist die Muskulatur, die dafür sorgt, dass die Wirbel aufeinander bleiben, aber natürlich einen gewissen Spielraum haben. Aber sie dienen nicht der Bewegung, sondern sie dienen einfach der Aufrichtung. Man nennt dieses ganze System auch Aufrichtungsmuskulatur. Ja, haben Pferde auch, aber beim Menschen ist es halt extrem wichtig, weil die ja auf zwei Füßen nur gehen, die haben eine viel kleinere Auflauffläche. Und diese mentale Anweisung reicht, das heißt, das kann ich also eben auch überall machen, ob ich nur auf dem Bus warte oder im Auto sitze, reicht, weil du deine Aufmerksamkeit dann ja auf einmal nicht bei dem hast, was du tust, sondern bei dir selbst. Was mache ich mit mir, während ich Auto fahre oder so. Und deswegen sage ich, es reicht tatsächlich eigentlich die mentale Anweisung. Aber auch das ist natürlich ein Verlernprozess von, ich muss immer irgendwas Großartiges tun, damit ich mein Ziel erreiche. Nein, musst du nicht. Es reicht tatsächlich, wenn du dir diese mentalen Anweisungen in Bezug auf deine körperlichen Funktionalitäten, also sei es eben hier oben das Genick oder sei es andere Teile von dir, gibst. Das reicht.
Super.
Aber es ist wirklich, so wie du das ja auch gelernt hast, es ist ein Prozess. Man muss da erstmal diese Lernschritte von das Alte nicht mehr tun, sodass das Natürliche passieren kann. Das muss man erstmal erleben. Das muss man erfahren. Deswegen ist es wichtig, dass ich da bin, dass ich sehe, also das heißt, wenn die Online-Sessions sind, dass ich die Leute sehen kann, dass ich die Reiter sehen kann oder auch jemanden, der am Schreibtisch sitzt, sehe, was macht er mit sich, während er das tut, was er tut.
Ja.
Wichtig dabei wäre vielleicht noch zu erwähnen, dass meine eigene Wahrnehmung häufig davon geprägt ist, dass ich gewohnheitsmäßig etwas tue. Und Gewohnheit bedeutet, ich muss darüber nicht mehr nachdenken, sondern das mache ich halt einfach so. So wie ich zum Beispiel immer mit rechts schreibe oder immer mit dem rechten Bein zuerst losgehe. Wenn du jetzt was änderst auf einmal, wenn du es nicht mehr tust, dann fühlt sich das erstmal falsch an oder ungewohnt oder unbequem oder nicht so, du bist nicht so durchlässig und denkst, naja, das ist irgendwie nicht so schön gerade oder so. Aber genau darin liegt eigentlich die Stärke unseres Systems, dass wir erkennen, das funktioniert irgendwie nicht so gut, aber es ist ja per se nicht falsch. Aber in unserem Hirn kommt gleich, das mache ich lieber nicht, das ist blöd, das fühlt sich komisch an oder das geht nicht so schnell. Also greifen wir immer wieder zu dem gewohnten Reaktionsmuster. Und dadurch werden wir einseitig, dadurch werden wir steif, dadurch bringen wir eigentlich dieses geniale System, was wir haben, was auch die Pferde haben, wir stören uns eigentlich immer selbst. Mhm. Und mit der Alexander-Technik lernst du quasi, dieses Stören nicht mehr zu tun oder immer seltener.
Ja, aber kleine Kinder können es ja erstmal noch. Mhm. Die lernen ja laufen und so weiter und die machen unter Anführungszeichen, außer dass sie hinfallen, machen sie ja keine Fehler eigentlich.
Genau.
Ja.
Und die müssen das auch nicht so aktiv irgendwie denken, das müssen die gar nicht, ja. Ne? Weil das eben funktioniert. Aber ich habe Kinder jetzt mit 4, 5 Jahren, die werden halt in den Kindergarten gesteckt und da fangen dann schon die Muster an, ja. Mhm. Und dann sitzen sie immer am gleichen Platz oder immer in der gleichen Haltung, weil die, sag ich mal, irgendjemand sagt, sitz mal gerade oder mal nicht mit deiner Nase am Heft oder so. Also da kommen die Muster, die werden von außen oder die Gewohnheiten werden von außen eigentlich schon getriggert. Und ganz spannend fand ich das, als die Hosenmode sich änderte. Ich weiß nicht, ob du das noch im Kopf hast, dass die Hosen alle so auf 7:30 hingen. Weißt du, so diese Beutelhosen und die hingen dann alle quasi so auf Höhe vom Hüftgelenk. Also nicht mehr so eher auf dem Beckenkamm, sondern noch tiefer. Mhm. Und damit die nicht runterrutschten, mussten die alle die Beine so ganz breit machen. Das heißt, wenn die gingen die immer so ein bisschen so, wie so ein, als ob sie so auf dem Schiff, schräg irgendwie. Und ich habe mittlerweile, glaube ich, 7, 8 Jugendliche, glaube ich, akut sogar 8 Jugendliche, die wirklich dadurch die Probleme gekriegt haben im unteren Rücken. Mhm. Einfach nur, weil die immer diese Hosen getragen haben.
Ja, das glaube ich.
Und weil die dann daraus diesen Gang entwickelt hat, einfach weil die Mode so war. Mhm. Also wir machen schon echt schräge Sachen mit uns, einfach weil wir meinen, das muss jetzt so sein.
Krass. Ja, das ist ja richtig hart. Ja. Seine Mode ist der Fashion-Victim.
Ja, genau.
Gut, das ist ein bisschen übertragen, aber ja, krass, ja, super. Nee, das war jetzt sehr spannend. Ich finde das auch ganz interessant unter dem Aspekt, ich habe auch vor vielen Jahren, ich weiß gar nicht mal wann, aber vor vielen Jahren habe ich auch mal jemanden kennengelernt, die hat diese Atlas-Methode gemacht.
Atlas-Prophylax?
Das hieß, also...
Es gibt verschiedene
Atlas-Geschichten. Aber ich habe mich halt mit der auch unterhalten, weil ich ja eben als Pferdeosteopathin auch ganz, ganz oft festgestellt habe, eben, wenn sie eben am Anfang am Kopf, Übergang, Kopf, erste Halswirbel Probleme haben die Pferde, dann hast du auch immer Probleme, Lendenwirbelsäule, Probleme, Becken und so weiter. Und ich fand das ganz interessant, weil die hat eben, ich weiß gar nicht mal, welche Fortbildung ich da war, aber ich habe mich irgendwie unterhalten mit ihr und sie hat gesagt, ja, sie macht tatsächlich nur Atlas-Methode, das heißt, sie schaut sich das ganz genau an, sie schaut eben kleine Muskeln an, ja, so wie du das auch erklärt hast, eben gar nicht die großen Bewegungsmuskeln, weil sie eben auch gesagt hat, ja, oft sind es wirklich diese kleinen, sehr kräftigen Muskeln, die da eigentlich schon Bandscheibengeschichten, schiefe Statik, Bewegungsmuster und so weiter negativ beeinträchtigen. Und wenn der Atlas frei ist, hat sie gesagt, das fand ich ganz interessant, ist immer der ganze Körper in Ordnung. Das hat sie zumindest damals zu mir gesagt, ja, weil sie gesagt hat, und das ist eigentlich so aus der Pferdeosteopathie heraus auch, wie du schon gesagt hast, da laufen die ganzen Nerven durch, egal ob es jetzt in Richtung Organe geht, egal ob es jetzt Bewegungsnerven sind und so weiter. Wenn wir da oben schon, ich sage jetzt mal blöd ausgedrückt, einen gewissen Engpass haben, eine gewisse Spannung haben, vielleicht auch eine... also minimale Kompression oder so haben, ja, dann kann sich das schon sehr, sehr weitgehend dann auch auf den Rest des Körpers auswirken. Also
ja, es ist ja logisch, wenn du im Kleinen schon irgendwas falsch machst, dass das letztendlich dann große Auswirkungen haben kann.
Ja.
Und wie groß diese Auswirkungen sind, hängt auch natürlich von der Dauer ab und von der Intensität dieser Engstelle.
Ja, natürlich.
Und wie lange persistiert sie. Mhm. Und dieses Persistieren kann wirklich, wirklich über Jahre oder wie bei mir eben auch Jahrzehnte gehen. Mhm. Und wenn du aber nicht erlebst, wie du dir das quasi angeschafft hast, also wenn du auch die Gewohnheit, die du daraus dann entwickelst, weil der Körper kompensiert erstmal, ohne darüber nachzudenken, das ist wie eine Schonhaltung, wenn ich ein Gipsbein hatte, dann kannst du quasi den Ursprung nicht mehr nachvollziehen. Aber du kannst lernen, etwas wegzulassen, was dich offensichtlich dahin geführt hat, wo du jetzt bist. Mhm. Und das ist quasi so meine Expertise, dass ich erkenne, wo störst du dich so sehr, dass dieses natürliche System nicht mehr funktioniert. Und insofern ist der Atlas natürlich, also der Übergang vom Kopf zur Wirbelsäule ist ein wichtiger Punkt, aber die gehen dann ja aus der Behandlung wieder raus. Deswegen, also ist für mich auch Therapie etwas, ja, das ist wichtig, aber danach brauchst du einen Prozess, um das Angelernte, was dazu geführt hat, dass du das Problem hast, dass du das verlernst. Dass du es erkennst und verlernst.
Und deswegen sage ich auch bei den Pferden immer, statische Therapie alleine normalerweise funktioniert nicht. Wir brauchen immer auch Bewegungstherapie. Ja. Ja? Das ist beim Pferd, und ich denke beim Menschen genau gleich, weil wie du sagst, wir haben dann eine Gewohnheit. Das Pferd hat auch eine gewisse Gewohnheit, wenn es für längere Zeit eben eine Schonhaltung hat, eine gewisse Schiefe hat. Ja, das haben die ja von Anfang an. Und die Schiefe zum Beispiel kann auch sehr stark dazu führen, dass der erste Halswirbel zum Beispiel oder erster, zweiter Halswirbel blockiert, ja, weil sie einfach nicht symmetrisch sind. Ja, genau. Und das ja immer auch schon so einer gewissen, jetzt ganz primitiv ausgedrückt, Fehlstellung, Asymmetrie und so weiter führt, ja, und damit auch eben auch zu Spannung, die wir eigentlich nicht wollen. Ja? Aber sehr, sehr spannend. Ich glaube, das hat jetzt schon mal einen guten ersten Einblick so in die Alexander-Technik gegeben. Für mich war das total spannend auch. So, ihr Lieben, jetzt haben wir den spannenden ersten Teil, sozusagen die Einführung in die Alexander-Technik. Wo kommt die her? Was kann sie? Wir haben gelernt, sie kann uns Menschen ganz, ganz viel in unserer Gesundheit, in unserer Bewegungsergonomie helfen, aber natürlich auch beim Reiten. Weiter geht's in Teil 2 am kommenden Donnerstag mit dem Thema, welche praktische Übung kannst du jetzt auf dem Pferd machen, um dich einerseits besser mit dem Pferd zu verbinden, seine Aufmerksamkeit noch mehr zu dir zu holen und wirklich auch mit ganz, ganz feinen Hilfen selbst losgelassen dein Pferd zu navigieren. Ja, also es geht spannend weiter mit vielen wichtigen Einblicken auch in das Thema alte Reitkunst und wie man im Endeffekt als Reiter oder welcher Fokus einfach als Reiter auch wirklich wichtig ist. Also unbedingt den Podcast abonnieren, damit du Teil 2 nicht versäumst. Und nicht vergessen, in Teil 2 gibt es dann auch noch ein mega Gewinnspiel. Ihr könnt gewinnen, 2x2 Unterrichtseinheiten bei der Marlene. Mega wertvoll. Also einschalten, nächsten Donnerstag wieder.